habe meine wunderbare Frau mitgebracht. Jemand hat gemeint, es wäre meine Tochter. Das ist keine Beleidigung für mich, das ehrt mich. Ich habe mir eine junge Frau genommen, weil alt werden die von alleine. Ja? So, und ich habe aber noch zwei Töchter, die sind in Berlin geblieben. Und ich habe uns ein kurzes Video mitgebracht, was wir so tun. Und vielleicht können wir das Video mal angucken. Das geht so, glaube ich, 4,5 Minuten. Das einmal sind wir in Berlin tätig und einmal in Brandenburg an der Havel. Und wir gucken einfach mal rein. Genau, wir haben einmal gemeinnützigen Verein, der Zukunft für dich heißt, weil wir glauben, dass Gott für jeden eine Zukunft hat. Und wir haben noch eine Stiftung gegründet, die Glaube, Liebe, Hoffnung Stiftung. Und wir haben das ja vorhin gehört. Wir leben in einer Zeit, die unruhig ist. Und wir leben in einer Zeit, wo auch viele Menschen orientierungslos sind. Und das gab es schon immer und heute vielleicht noch mehr. Und ich habe mir so gedacht, wie würde Jesus denn auf diese Zeit gucken oder auf die Menschen, wo wir gesehen haben. Und mir ist da ein Vers diese Woche bewusst geworden und der steht in Matthäus 9, Vers 36 und da heißt es, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das ist so Gottes Blick. Ja, er, der gute Hirte, der Menschen sieht, die hilflos und erschöpft sind, und er hat Mitleid. Er hat Mitleid und sagt, Mensch, diese Leute brauchen einen Hirten. Und das wünsche ich mir, dass wir Menschen sind, gerade die Jesus schon kennen, die sagen, hey, wir wollen den Menschen, die erschöpft sind, die hilflos sind, vielleicht ängstlich gerade in dieser Zeit, wo es so unruhig ist, den guten Hirten Jesus zeigen. Und das finde ich so ein schönes Bild. Und ihr kennt den Vers vielleicht. Und den möchte ich so als Predigtthema nehmen. Meine Schafe hören meine Stimme. Ja, meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich will mal das Bild hier nehmen. Und das Bild ist ein schönes Bild, aber für mich wirkt das so ein bisschen auch trostlos. Ja, es ist Winter, es ist kalt, die Schafe haben keine grünen Wiesen. Und das, was der gute Hirte aber will, er will sie auf saftige Wiesen führen. Und wir müssen kurz so ein bisschen in die Geschichte hineingehen, in welchen Kontext hat Jesus das eigentlich gesagt? Warum sagt er, meine Schafe hören meine Stimme? Und ich finde das so genial, Jesus hat ja immer Bilder genommen, um den Leuten zu erklären, wie er ist und wie die Beziehung von Gott, dem Vater, zu uns sein soll. Und Bilder genommen, die die verstehen konnten. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen zurückversetzen, wie war denn das eigentlich damals mit den Hirten und mit den Schafen? Und zwar gab es immer Hirten und die haben ihre Schafe geführt, aber abends gab es etwas ganz Spezielles. Wenn es so langsam dunkel wurde, da kamen alle Hirten aus der ganzen Gegend mit ihren Schafherden und damit man Kosten gespart hat, hat man diese Schafe alle zusammengefercht in einen großen Ferch. Das heißt, der eine Hirte kam aus dem Norden, der andere aus dem Süden, von überall kamen sie her. Jeder würde natürlich denken, und morgen, was ist da los? Wie kriegt er seine Schafe wieder? Das gibt ja ein heilloses Durcheinander. Und das Interessante war, die Hirten kamen morgens und da waren hunderte von Schafen eingefercht und die Hirten haben gerufen nach ihren Schafen und die sind gekommen und jedes Schaf ist zu seinem Hirten gelaufen. Verrückt, ja? Und deswegen gebraucht Jesus dieses Bild, weil damals die Leute wussten genau, was er damit meint. Die wussten, aha, die Schafe erkennen die Stimme ihres Hirten. Und wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht, ist die Tonlage, die Art, wie er spricht, und das erkennen die. Und deswegen nimmt Jesus dieses Bild. Ich finde das fantastisch. Und er sagt, so wie die Schafe die Stimme ihres Hirten kennen, so sollen wir die Stimme von Jesus kennen. Ist das genial? Und ich habe hier so ein wunderbares Bild mitgebracht. Und zwar, ihr habt ja gesehen, wir haben einen Hof und wir haben Schafe. Und ich meine, die Bibel, die kann viel schreiben. Aber ob es wahr ist, das ist die Frage. Und das Schöne finde ich, man kann es prüfen. Und wir können es prüfen, weil wir Schafe haben. Und da haben wir das geprüft. Ich habe das erst geprüft letztes Jahr. Und zwar den Mann, den ihr da seht, das ist ein Mann, der hat 10 Jahre auf der Straße gelebt. Drogen, Alkohol und diese ganzen Geschichten. Dazu ist er noch behindert. Vielleicht nochmal zurück das Bild noch einmal. Und der hat da gelebt und ist zu uns auf den Hof gekommen und Jesus hat ihn freigesetzt. Und eine Aufgabe von ihm ist es, die Schafe zu füttern. Und da hat er immer so ein bisschen trockenes Brot. Und er geht auf die Weide und wir haben ein Gelände, das ist 16 Hektar groß, aber nicht nur einfach eine Wiese, sondern da stehen überall Sträucher und Büsche und sind kleine Hügel drauf. Das heißt, man sieht oft die Schafe gar nicht. Und dieser Matze, so heißt das, der macht das folgendermaßen, der ist praktisch der Hirte und der stellt sich auf die Wiese und macht nur eins. Wie ein Schaf, ja, leichte Winderung hat er. Und auf einmal hörst du von überall das Blöken und die Schafe kommen. Jetzt war der Matze verreist. Und da habe ich gedacht, ich mach's mal. Ja, ist doch kein Problem. Ich nehme auch den Eimer mit, ja, das auch Brot drin. Und habe gedacht, das Gute ist ja bei uns, das ist außerhalb des Geländes, mich sieht keiner. Sonst würden die ja denken, ich bin bekloppt, ja, wenn ich da blöge wie ein Schaf. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich mich auf die Weide gestellt, rumgeguckt, kein Schaf gekommen. Warum? Die Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Und das ist wichtig zu verstehen, ja? Dass Jesus gebraucht das Bild und es ist wirklich wahr. Also die Bibel hat recht. Und deswegen, auf mich haben sie nicht gehört, aber als Matze wieder da war und er geblökt hat, die kommen garantiert, weil sie wissen, wenn Matze ruft, da gibt es was Leckeres. Ja? Und wenn ein anderer ruft, das haben sie die Erfahrung nicht gemacht, dass da was gibt, also kommen sie nicht. Und ich hoffe, dass wir es so sind, ja? Dass wir die Stimme unseres guten Hirten von Jesus kennen. Und deswegen habe ich uns ein paar Punkte mitgebracht. Was hat der Hirte eigentlich für Aufgaben? Das erste, Jesus, der gute Hirte, der uns sicher führen möchte. Und zwar folgende Aufgaben hat der Hirte: uns zu saftigen Wiesen und frischen Quellen führen. Und zwar ist ganz interessant, wir können die Schafe nicht auf dem ganzen Gelände einfach immer rumlaufen lassen, sondern es ist ganz wichtig, das abzutrennen und nach ein paar Wochen die Schafe zu versetzen. Warum? Weil die Schafe, die kacken überall hin. Und wenn die überall hinkacken, die fangen an zu fressen dort und dann kriegen sie Würmer. Und wir Menschen sind so ein bisschen so ähnlich. Ja, das heißt, wir bauen einen Haufen Mist und manchmal suhlen wir uns und fressen unsere eigene Kacke. Hört sich eklig an. Und deswegen ist es so wichtig, einen Hirte zu haben, sagt, Mensch, hier ist abgegrast. Wir müssen die Schafe mal auf eine saftige, neue Wiese führen, damit es ihnen richtig gut geht. Und ich habe ja damit angefangen, damit wir nicht erschöpft sind, nicht hilflos, nicht kraftlos, dass wir wieder neue Nahrung haben. Dann der Hirte, der will uns vor Gefahren beschützen. Und zwar, als wir den Matze noch nicht hatten, ist Folgendes passiert. Ich gehe morgens ganz normal aus unserem Häuschen raus, da stehen mehrere Gebäude auf dem Gelände. Wenn ihr irgendwann mal in Brandenburg an der Havel seid, besucht uns gerne. Ich gehe raus und laufe da so einen Weg runter und plötzlich sehe ich ein Schaf fliegen und da ist der Bauchraum aufgerissen, die Eingeweiden gucken raus. Ich war ganz erschrocken. Und dann gucke ich über die Wiese und überall Schafe verteilt und der Bauchraum war aufgerissen. Wer war da? Der Wolf. Der Wolf, obwohl wir einen hohen Zaun haben, aber er hat sich unten drunter durchgegraben und hat praktisch die Schafe da richtig zerfetzt und wirklich ja aufgefressen zum Teil und diese ganzen Sachen. Und das ist das, was Jesus in unserem Leben auch tun will. Er will uns beschützen und bewahren, weil es so viele Dinge in unserem Leben gibt, die unser Leben zerstören wollen und der gute Hirte will uns beschützen. Dann das nächste, er versorgt die Wunden. Auch ganz wichtig, haben wir auch immer Schafe und wenn die irgendwo im Stacheldraht oder irgendwo hängen bleiben und du versorgst die nicht, dann setzen sich dort Fliegen rein, die legen Eier rein, entstehen Würmer und das eitert. Und genauso gibt es manchmal in unserem Leben Wunden, die uns vielleicht Menschen angetan haben, vielleicht irgendwelche schweren Situationen und wir merken es in unserem Herzen, das eitert so richtig. Und man wird irgendwie diese Wunde, die man so im Leben erlebt hat, nicht los. Und Jesus sagt, ich will deine Wunden heilen. Deswegen ist er der gute Hirte. Und dann sucht er das Schaf, das sich verlaufen hat. Und zwar auch ganz interessant, wir hatten Besuch gehabt vor einiger Zeit und wir haben viele Schafe und ich kontrolliere jetzt nicht jeden Tag, ob alle Schafe da sind, weil wir ja diesen Zaun haben. Und Matze, der ruft sie jeden Tag und da denke ich, wird schon passen. Und jetzt im Frühjahr gibt es ja die Lämmer und die Lämmer sind noch dümmer. Ja, so. Die rennen überall hin und auf jeden Fall hatten wir Besuch und die machen Ausflug über unser 16 Hektar großes Gelände und plötzlich hören sie ganz leise ein leises Blöken, ja schon ein Wimmern. Denkst du, wo kommt das Blöken her? Und da hatten zwei Lämmer sich verlaufen und sind in so eine Grube reingefallen und lagen ganz unten drin, wo die Steine sind. Gott sei Dank war der Besuch da und beide Lämmer konnten gerettet werden. Und das ist auch die Aufgabe, ja, das, was Jesus tun will. Was hat er gesagt? Menschen ohne ihn sind hilflos, irren umher. Und er will sie suchen und sicher nach Hause bringen. Das will Jesus tun. Und wie das genau aussieht, das hat David so schön zusammengefasst in einem wunderbaren Psalm. Psalm 23, der Lieblingspsalm meiner Oma. Und den wollen wir uns mal kurz angucken. Wir kennen den, wollen kurz reingehen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Und jetzt ist es wichtig, nicht nur einfach oberflächlich darüber zu lesen und zu sagen, Mensch, mir wird nichts fehlen, sondern ehrlich zu sein. Und in dem Fall könnte man schon denken, ey, lügt die Bibel vielleicht doch? Lügt sie vielleicht doch? Weil manchmal fehlt uns ja was, oder? Manchmal fehlen uns Finanzen, manchmal fehlt uns Gesundheit, manchmal fehlen uns eine intakte Ehe oder intakte Beziehungen und da fehlt uns doch was. Und der den Psalm geschrieben hat, das war ja David. Und sagt, Mensch, David, hast du einfach mal einen guten Tag, wo du denkst, Mensch, heute fehlt mir nichts, heute scheint die Sonne, heute ist einfach alles super? Oder stimmt das wirklich? Und ich sage, das stimmt wirklich. Und zwar das Interessante ist, wenn wir die Bibel lesen, von Deckel bis zu Deckel. Und dann sehen wir, dass Menschen schon manchmal Mangel hatten an gewissen Dingen. Vielleicht Mangel an Gesundheit auch. Aber, und diese Erfahrung hat David gemacht, wenn er Jesus hat, den guten Hirten, dann übertrumpft er jeden einzelnen Mangel. Und er sagt, hey, ich könnte im schönsten Königspalast sein. Aber ein Tag in deinen Vorhöfen, ein Tag in deiner Nähe ist besser als sonst irgendwo. Paulus sagt, ich erachte alles als Dreck, seit ich Jesus gefunden habe. Und deswegen dürfen wir eins wissen, egal was wir gerade durchmachen oder was du durchmachst, Jesus wird dir niemals fehlen, wenn du das nicht möchtest. Du kannst von ihm weglaufen und sagen, Jesus, ich will mit dir nichts zu tun haben. Trotzdem steht er mit offenen Armen da und sagt, ich warte auf dich. Aber er wird niemals weglaufen, sondern er sagt, hey, pass auf, du brauchst nie Sorge haben, egal wie es dir gerade geht, dass ich dir fehlen werde. Und er kann emotional jeden Mangel ausfüllen. Und das meint hier David. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Ich habe es schon mal gesagt. Er gibt mir neue Kraft. Das heißt, ganz wichtig, ja, manchmal denken wir so, wenn alles so gut läuft, ey, wir sind immer voller Power und Energie. Aber jeder von uns weiß es und ich bin so dankbar, dass die Bibel so ehrlich ist. Es gibt Situationen, wo wir neue Kraft brauchen und dann, sagt er, werden wir auffahren wie Adler. Haben wir heute einen Adler hier? Ich wusste es. Ich frage Fritz vorhin, ne, deswegen, da habe ich das gerade eingebaut, ich frage Fritz vorhin, kennst du den Mann? Und er sagt, nee, aber er ist neu, der bringt sich gleich ein. Er sagt, ich glaube, ich kenne ihn. Sagt zu Pia, hey, bei dem habe ich die Juleika-Card gemacht. Das ist Knut Adler. Ja, und es ist Knut Adler. Ewig nicht gesehen, aber Knut, schön, dass ich dich sehe. War eine sehr segensreiche Zeit. Ja? Das heißt, der Adler ist hier, er hat ihm Schwingen gegeben. Und das ist das, was Jesus tun möchte. Ja? Er leitet mich auf sicherem Weg und macht seinen Namen damit alle Ehre. Wer kennt die Werbung? Hip. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Kennt ihr noch den alten Hip, ja? Und zwar, da wird die Babynahrung vorgestellt und die köstlichen Wiesen gezeigt mit dem Obst. Und dann sagt er, hier ist Qualität, dafür stehe ich mit meinem Namen. und jeder kauft hip und nicht Alede kotzt das Kind, sagt man. Aber hip, ja, dafür steht er mit seinem Namen und deswegen kaufen wir hip. Ne? Und er soll angeblich auch gläubig sein. Ich weiß gar nicht, ob der Senior noch lebt. Aber das, was hier in der Bibel steht, vielleicht hat das hip einfach nur abgekupfert. Da sagt Jesus, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich stehe mit meinem Namen dafür, dass ich dich sicher führe. Und wenn wir nur den ersten Teil lesen, sagen wir, Mensch, gigantisch schön, ja. Fühlt sich an, als wenn wir schon im Himmel wären. Aber das Geniale ist, dass es weitergeht und dass Jesus so ehrlich ist. Auch wenn es durch dunkle Täler geht. Leider schweben wir auch als Christen nicht immer nur auf die Wolken. Und es ist nicht nur alles rosarot. Es geht manchmal durch dunkle Täler, aber hier steht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das heißt, sind wir doch ehrlich, es gibt manchmal Zeiten, wo wir auch durch tiefe, finstere Täler gehen und wir manchmal mutlos und trostlos sind. Und dann zu wissen, auch in diesen Zeiten ist Jesus bei uns. Und da ist mir meine Tochter, meine zweite Tochter, ein großes Vorbild. Sie hat auch eine Behinderung und hat jetzt vor 3 Monaten eine autoimmune Enzephalitis gekriegt. Habe ich noch nie gehört, aber es ist eine Autoimmunkrankheit, die dafür sorgt, dass das Gehirn sich entzündet. Und jetzt hat sie sowieso schon eine geistige Behinderung plus das. Das heißt, sie war total verwirrt, total neben der Kappe. Und wir waren im Krankenhaus jetzt insgesamt 3 Monate, sind am Samstag gerade rausgekommen. 3 Monate durchweg, ja, Krankenhaus, Reha und was alles dazugehört. Und das ist so ein finsteres Tal. Und am Anfang weißt du nicht, wird die wieder normal? Also ganz gesund. Sie war ja nie ganz gesund, aber jetzt ist total verwirrt, in allen Bereichen, inkontinent und alles Mögliche. Und da war es total, ich sag mal, wirklich so ein finsteres Tal schlecht drauf. Aber das Interessante war, obwohl sie behindert ist, hat sie in dieser Zeit immer an Jesus festgehalten. Und zwar hat sie abends gesagt, Mama, hören wir Lobpreis? Und jeder, der ins Zimmer kam, hat sie von Jesus erzählt. Ich nenne mal so ein Beispiel. Und zwar, die Schwester kommt ins Zimmer und sie sagt, manchmal war sie auch richtig psychotisch, also verwirrt. Und dann sagt sie der Schwester, kannst du mal bitte herkommen? Die Krankenschwester kommt her, darf ich dir was auf den Arm schreiben? Und die wundert sich, sagt sie, ja, sie ist ein kleines Mädchen, meine Tochter 12 Jahre. Und da schreibt sie drauf, Jesus. Ne, in Brandenburg an der Havel, viele Menschen haben dann mit dem Glauben nichts am Hut. Und dann sagt meine Tochter, daran musst du dich immer festhalten. Ne? Die Schwester geht, ein paar Tage später, die hat, glaube ich, frei gehabt oder in einer Schicht, ein paar Tage später kommt sie wieder. Und dann sagt meine Tochter, ich hatte dir was auf den Arm geschrieben. Ja, sagt sie. Hast du auch gebetet, fragt sie. Ne? Und dann sagt sie, nee, warum nicht? Und dann sagt die Schwester, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das geht. Und dann sagt meine Tochter, wollen wir mal zusammen? Und der Schwester war das so ein bisschen unangenehm. Sie sagt, ah, ich habe jetzt gleich Abendessen und so, Schichtwechsel oder was weiß ich. Sagt sie, später mal. Und hat das so ein bisschen abgelenkt. Aber meine Tochter, obwohl sie eingeschränkt ist, sie vergisst sowas nicht. Und die Schwester wollte einfach ablenken und es ging wieder ein paar Tage rum und ich war zufällig wieder da. Und da kommt die Schwester rein, wollen wir jetzt mal beten? Und dann sagt sie ja. Und dann kommt sie her und dann nimmt sie ihre Hand, wie sie es von uns kennt. Dann hat sie noch eine Hand auf ihren Kopf gelegt. Ja, die Mitpatienten waren da. Und weil sie so behindert ist, sie macht sich da nichts draus. Ja? Und dann hat sie für diese Schwester hat sie gebetet und hat sie gesegnet. Ja? Und da gibt es ganz viele Beispiele. Und was will ich damit sagen? Ja. Auch wenn es durch finstere Täler geht. Und wenn wir manchmal so Feinde in unserem Leben haben, das kann Krankheit sein, es können Menschen sein, die uns was Böses wollen. Wenn wir aber auf Jesus schauen, der wird selbst in diesen schweren Zeiten diese Situation zum Segen setzen. Und das hat David erlebt. Und ich wünsche uns, dass wir das auch erleben. Und wenn du gerade eine schwere Zeit durchmachst und sagst, Mensch, mir geht es eigentlich gar nicht gut. Und du könntest vielleicht zerbrechen in dieser Schwere, die gerade in deinem Leben ist, möchte ich ermutigen, auf Jesus, den guten Hirten, zu schauen und sage auch Jesus, durch dieses finstere Tal, wo es im Moment keinen Ausweg gibt, weiß ich trotzdem, du bist da und du führst mich hier durch und dein Stecken und Stab, deine Gegenwart tröst mich. Und David schließt damit, deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Amen. Was für eine Zusage. Und deswegen ist so wichtig, die Stimme von dem guten Hirten zu kennen. Das ist mein zweiter Punkt. Kennst du die Stimme des Hirten? Wir alle haben ja ganz viele Stimmen. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, die uns sagen wollen, wo es lang geht. Das sind unsere eigenen Gedanken und Wünsche, Gefühle. Vielleicht war das heute Morgen bei dir so, du denkst, Mensch, Gottesdienst, und deine Gefühle sagen, bleib im Bett liegen. Ja, so. Ganz besonders ist es immer montags morgens. Ja, so. Ne, das ist nicht der Feind, das ist auch nicht Jesus in der Regel, sondern unser eigenes Fleisch, unsere Gefühle sagen, ach Mensch, dreh dich doch nochmal rum. Ja, die Stimme kennen wir. Dann Menschen, die uns beeinflussen wollen. Ja, entweder Werbung oder Nachrichten in irgendeine Richtung wollen so uns beeinflussen. Dann der Feind, der uns verführen will. Und dann die Stimme Jesus, der uns sicher führen will. Und die Frage ist ja, wie lernen wir das denn eigentlich, Gottes Stimme zu erkennen und zu hören? Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, und das ist ganz interessant, die Erfahrung gemacht, schon als kleiner Junge, ne, ich muss es nochmal deutlich machen, und zwar hat meine Mama Schafe mit der Flasche großgezogen. Ich komme vom Land, ja, und wenn meine Mutter gerufen hat, sind die gekommen. Also sie haben genau das gekannt, und obwohl ich da auch manchmal mit dabei war, haben sie auf mich nicht gehört. Und ein anderes wunderbares Beispiel, jemand, der mich getauft hat, ist ein Moslem aus der Türkei, der Christ geworden ist. Und der hat Folgendes erlebt. Er hat als Kind ein Schaf geschenkt bekommen und hat das großgezogen mit der Flasche. Und angeblich heißt auf Türkisch, ich spreche es vielleicht nicht richtig aus, Liebling Canan oder Canan. Und er hat das immer Canan gerufen, weil das sein Liebling war. Eines Tages kommt er von der Schule heim, er war ein kleiner Junge und das Schaf war weg. Geklaut. Er verzweifelt, weint, rennt zu seinem Papa und sagt, Papa, mein Schaf ist weg. Und dann haben sie so beraten, da sagen sie, Mensch, wenn ein Schaf geklaut wird, wird das mit Sicherheit an Metzger verkauft. Und hier im Ort gibt es einen Metzger und der hat so 400 Schafe, ne? So, das geht ja in der Türkei immer gut, da wird ja viel Schaffleisch gegessen. Und dann sagt er, Papa, wir müssen zu dem Metzger, vielleicht lebt es noch. Und da gehen sie zu dem Metzger und er hat wirklich, sagt, das waren so 400 Schafe und es war schon dunkel. Und er sagt, da ist wahrscheinlich mein Schaf dabei. Und der Metzger lacht ihn aus. Er sagt, 400 Schafe, ne? Du erkennst dein Schaf eh nicht. Ne? Woher willst du wissen, was dein Schaf ist? Und er sagt, ich rufe mein Schaf und mein Schaf wird kommen. Und der Schaf, der Metzger sagt, bitte, hier, kannst an den Stall gehen, kannst rufen. Und bei 400 Schafen, da wisst ihr, was da für ein Geplöge ist. Ja? Wer irgendwie Schafe so ein bisschen kennt. Und er fängt an zu rufen, Canan, Canan. Und das Schaf, er hört, mö, mö. Und kommt vorne ans Gatter gerannt. Und dann sagt, sagt der Metzger, du kannst mitnehmen, absolut dein Schaf. Ja? Das ist die Stimme Gottes zu hören und kennen zu lernen, und das ist wichtig. Und der erste Punkt, auch wenn wir es vielleicht schon oft gehört haben, der erste Punkt, um Gottes Stimme kennenzulernen, ist täglich sein Wort zu lesen. Es ist wirklich so, ne, man denkt manchmal, Mensch, Bibel lesen, und ich lese lieber einen Roman oder irgendwas anderes, aber lese die Bibel, weil das ist Gottes Wort, wo er gesagt hat, da zeigt er, wie er ist, und um ihn kennenzulernen, ich muss ihn wissen, wie er ist, und dann muss ich sein Wort lesen. Und deswegen geht es nicht nur darum, ist Gott traurig oder sauer, wenn ich mal morgens nicht meine Zeit mit ihm habe. Darum geht es in erster Linie nicht. Sondern Gott geht es um Beziehung. Und er will Beziehung mit dir haben. Und deswegen ist es wichtig, ja, als erstes sagen, Mensch, ey, ich will Gottes Wort lesen, um zu erkennen, wie er ist, um zu wissen, wie denkt er, wie fühlt er, wie handelt er, um seine Stimme wirklich kennenzulernen. Und dann, wenn du da so sensibilisiert bist, dass, ach so denkt Gott über bestimmte Themen. Ich habe immer anders gedacht. So denkt Gott, Mensch, ich will mich nach dem guten Hirten richten, weil er mich ja sicher führen will. Und deswegen der dritte Punkt, bist du bereit, Jesus zu folgen? Das heißt, du liest die Bibel, lernst Jesus kennen Und dann fordert er dich heraus im Alltag. Fordert dich heraus, ganz praktisch, und sagt, hey, bist du eigentlich bereit, mir zu folgen? Bist du bereit, jetzt in dieser Situation vielleicht auf die Person XY zuzugehen und ihr meine Liebe weiterzusagen? Wo du dann merkst, so innerlich, diesen Impuls, diesen Gedanken, du kannst unterscheiden, es sind nicht deine Gefühle, es ist nicht der Feind, sondern Gott, der dich sensibilisiert hat, weil du ihn kennengelernt hast, ihm zu folgen. Und da möchte ich uns noch eine spannende Geschichte dazu erzählen. Weil meine Frau und ich kommen ja vom kleinen Dorf. Haben nie was mit Drogen zu tun gehabt. Und wenn ihr den Film gesehen habt, Drogenabhängige, Prostituierte, Menschen, denen es nicht gut geht. Und wir kamen so vom Vorhof des Himmels. Das heißt, kleines Dorf in Hessen mit 400-500 Einwohnern. Da kommen wir her. Deswegen sage ich immer Vorhof des Himmels, aber es ist nicht der Vorhof. Der Himmel ist viel schöner. Aber ihr wisst, was ich meine. So ein Stück heile Welt. Und jetzt ist Folgendes, ich kürze die Geschichte mal ab, aber wir haben so innerlich den Ruf gespürt, nach Berlin zu gehen, zu diesen Menschen. Und wir haben Gott sei Dank nie Drogen genommen. Nicht, dass wir immer alles richtig gemacht haben. Ich habe auch Mist gebaut, aber mit Drogen und Prostituierten hatten wir Gott sei Dank nie was zu tun. Und jetzt spüren wir so den Ruf nach Berlin, weil wir da so einen Pastor kennengelernt haben, der da so einen Dienst angefangen hat in Berlin. Jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Ich mache die Geschichte ganz kurz. Ich will nur aufs Entscheidende raus. Wir kündigen wirklich unsere Jobs. Pia war gerade in Ausbildung. Ich habe sie geheiratet, als sie 18 war. Ne? Gerade frisch vom Abitur. Ausbildung nur einzeln gehabt als Krankenschwester. Und wir verspüren so innerlich beide in den Ruf, wir sollen nach Berlin gehen, packen unseren alten Ford, die Klamotten da rein. Und die meisten Christen haben uns für verrückt gehalten. Und sagt, das kann nicht Gott sein. Macht eure Ausbildung. Also ich hatte schon eine Ausbildung, Kfz-Mechaniker, aber ich wollte so ein richtiges Theologiestudium machen. War 2 Jahre in Bad Gandersheim, da habe ich Knut getroffen. Ja. So, das war gut gewesen. Und dann aber sollte es weitergehen. Und wir spüren so, wir sollen alles abbrechen. Haben das getan. Die meisten halten uns für verrückt. Und plötzlich hatten wir Zweifel. Was ist, wenn das nicht die Stimme des guten Hirten ist? Was ist, wenn das einfach Abenteuerlust ist? Eigene Ideen. Und das Geniale ist, dass in solchen Situationen wir beten können und sagen können, Mensch Gott, gib uns doch eine Bestätigung. Gib uns doch eine Bestätigung, ob du das wirklich bist. Und ich werde es nie vergessen, wir laufen in Frankfurt am Main entlang und wir sprechen das Gebet und sagen, Gott, hast du wirklich zu uns gesprochen, dass wir nach Berlin gehen sollen und zu einem drogenabhängigen, prostituierten, sozial schwachen Familien kümmern sollen? Ich habe nichts gehört, ihr kennt das ja manchmal. Manchmal betet man und manchmal spürt man Gottes da und manchmal spürt man gar nichts. Und so ging es mir. Aber meine Frau sagt, ich glaube, ich weiß, wo Gott zu uns sprechen will. Sag ich, ja, wo denn? Und sagt sie, schau mal darüber. So am Mainufer entlang gelaufen und dann gucken wir darüber und da sehe ich ein Bordell. Und dann sagt sie, da sollen wir jetzt reingehen und einer Frau ein Lied singen. Und dann sage ich, nee, ich gehe in kein Bordell. Sag ich, ich gehe in kein Bordell. Was ich vom Bordell wusste, nur aus dem Fernsehen, und da wusste ich, die sind kriminell und wahrscheinlich rauben die uns aus und verschleppen uns. Also ich hatte so richtig Angst, ja, so kleiner Dorfjunge, ne? So, und dann sage ich, Bordell, nee. Und dann sagt meine Frau, ja, wir wollen doch zu den Verlorenen. Da sage ich, ja, sage ich, Berlin auf der Straße, aber nicht in irgendein Gebäude rein und man weiß nicht, was passiert. Und wir laufen so weiter, wollten eigentlich zu so einem Jugendgottesdienst und irgendwie lässt mir plötzlich keine Ruhe. Dann sage ich, ja, vielleicht sollten wir doch reingehen. Und dann sage ich zu meiner Frau, was soll denn sowas kosten? Wir wollen jetzt keinen Sex, aber wir müssen vielleicht Verdienstausfall bezahlen. Ne? Also richtig naiv Gedanken gemacht. Und ich gucke mein Geldbeutel 70 Euro und sage, reicht denn sowas? Sagt meine Frau, keine Ahnung. 70 Euro eingesteckte Geldbeutel habe ich im Auto versteckt. Da war die EC-Karte drin. Ich habe gedacht, die rauben uns aus und nicht, dass jemand mein Konto überzieht. So, Handy eingesteckt. Gitarre mitgenommen und dann frühen Abend ins Bordell. 18 Uhr so ungefähr, gehen wir ins Bordell, Handy habe ich gut versteckt, weil ich habe gedacht, wenn die uns verschleppen, dass ich wenigstens die Polizei rufen kann. Wir gehen ins Bordell und da sitzen die Prostituierten an der Bar und ältere Frau steht hinterm Tresen. Und sie guckt natürlich komisch und denkt, wir haben uns verlaufen. Ist ja klar, Frau, Mann, Gitarre, was wollt ihr hier? Und da sage ich, wir wollen nur ein Lied singen, wir verschwinden gleich wieder und habe schon mal 50 Euro auf den Tresen gelegt. Und dann sagt sie, sowas ist mir noch nie passiert. Ich hole mal den Chef. Und ich gezittert und denke, jetzt kommt der Chef. Und wie im Film, so ein Muskelpaket, weiß, Hemd, Goldkette um. Und ich sage, was wollt ihr hier? Und ich war total nervös. Ich sage, wir wollen nur ein Lied singen, wir verschwinden gleich wieder. Und dann sagt er, was denn für ein Lied? Und mir war so peinlich, ich habe es dann über die Lippen gebracht und habe gesagt, ein christliches Lied. Und dann sagt er, passt mal auf, wir hier sind ein sehr, sehr gottesfürchtiges Volk, aber wir wollen keine frommen Lieder. Und dann sage ich, es tut uns leid, wir können nichts anderes. Und ich glaube, der hat Mitleid gehabt, aber ich glaube, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. Und dann sagt er, will denn eine Frau mitkommen? Eine Prostituierte. Und die ganze Zeit hatte Pia, meine Frau, schon mit einer geredet und dann sagt die, ja, ich würde gern mitkommen. Und dann sagt er, ich aber auch. Und dann sagt er, steck deine Kohle mal wieder ein, konnte ich 50 Euro einstecken, das war schon mal gut. Und dann sind wir so in die rote Couch-Ecke gegangen, wirklich so original wie im Film, rote Couch-Ecke. Meine Frau setzt sich der Prostituierten gegenüber und der Zuhälter, der Chef, kommt mit, setzt sich auf seinen Barhocker so grimmig und sagt, komm, fang an. Und da fängt die Pia an, das Lied zu singen. Und da geht es darum, wie sehr Gott jeden Menschen liebt. Und während sie das Lied singt, fängt diese Prostituierte an und weint. Und du merkst, ey, Gott ist da. Und sie weint und der Chef ruft mich zu sich, während Pia singt, ruft mich zu sich und sagt, warum seid ihr eigentlich hier? Und da habe ich mir alles erzählt, wir wollen nach Berlin, deine Arbeit anfangen und haben ein Gebet, dass Gott uns eine Bestätigung gibt. Sagt, das ist ja eine verrückte Geschichte. Und er wollte Pia durcheinander machen, dass sie aufhört, weil er es mir nicht geglaubt hat. Sagt er, dafür bietest du mir noch Geld, da müsste ich dich dafür bezahlen. Ich glaube an keinen Gott, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Und da steht er auf, weil Pia weiter singt und holt seinen Kollegen. In der Zeit ist Pia mit dem Lied fertig, geht zu der Prostituierten und da sagt die Prostituierte, ich weiß, warum ihr hier seid. Ich habe so oft zu Gott gebetet. Das, was ich hier tue, ist absolut falsch, hat mein Leben zerstört. Kannst du für mich beten, dass ich hier rauskomme? Und Pia kamen die Tränen ihr und lagen sich weinend im Arm und haben gebetet. Und wo sie abends sahen, kommt der Chef mit seinem Kollegen zurück und fragt Pia, warum seid ihr hier? Weil er mir nicht geglaubt hat. Und er sagt dies Gleiche. Und er sagt dann, vor was wollt ihr leben? Vor was wollt ihr leben in Berlin? Wie wollten ihr das anfangen und so weiter? Da habe ich ihm kurz was erzählt, sagt, da kann man doch nicht davon leben. Ich hole jetzt mein Scheckbuch, sagt er, und dann stelle ich euch einen Scheck aus, damit ihr ein Startkapital habt. Und da habe ich aber gesagt, das will ich nicht. Warum wollte ich das Geld nicht? Ich wollte kein Geld, was durch Drogen und Prostitution verdient wurde. Das habe ich nicht gesagt, habe ich nur gesagt, ich will es nicht. Und dann sagt er, aber kannst du noch mal mit an Tresen kommen? Und da gehe ich mit an Tresen, sagt er, kannst du noch mal hier die Geschichte erzählen, warum ihr hier seid? Und da erzähle ich so. Und in der Zwischenzeit kam ein junger Mann rein, Kunde. Und er sagt, sag mal, seid ihr Christen jetzt schon im Bordell? Hat so ein schlechtes Gewissen gekriegt, ja. Und dann sage ich, ja. Und dann sagt eine andere Prostituierte, Moment, das hier sind keine Christen, das sind Engel. Und du hast so gemerkt, ey, Gott ist einfach da. Und ich habe mich dann noch verabschiedet und dann sagt der Chef, Benno hieß der, sagt, wir sehen uns wieder da oben. Ja, ich habe ihm später eine Bibel noch vorbeigebracht und sagt, muss eine Entscheidung für Jesus treffen. Aber an dem Abend hält uns die Prostituierte fest, der wir ein Lied gesungen haben, also meine Frau, und sagt, helft mir raus. Wir waren damals auch unerfahren und haben gesagt, Mensch, hast du eine Bibel zu Hause? Sagt sie, ja. Sag ich, lese da drin, Gott wird dich hier rausführen. Wie gesagt, wir waren später nochmal da, wollten sie rausholen, aber wir haben sie nie wieder gesehen. Aber für uns war es die Bestätigung, in diesem Milieu zu arbeiten, obwohl wir damit nie was zu tun hatten, wo wir gemerkt haben, hey, Gott spricht zu unseren Herzen und manchmal sind die Gedanken verrückt. Und wir gehen und sagen, Mensch, hey Gott, wenn du sprichst, da will ich deine Liebe weitersagen. Und dann sind wir nach Berlin und haben die ein oder andere Prostituierte vom Straßenstrich rausgeholt, dass sie Jesus kennengelernt hat. Und das wünsche ich uns, ja. Ich wünsche uns, dass wir die Bibel lesen, dass wir Gottes Stimme kennenlernen und dann sie aber auch im Alltag rufen lassen, wenn wir so diesen leisen Impuls spüren. Und manchmal, es stimmt, wir liegen manchmal daneben. Das ist eine Übungssache auch. Und Paulus sagt, wir erkennen stückweise. Aber ich denke auch ganz oft sind wir zu zögerlich und verwerfen die Stimme und hören nicht auf den guten Hirten. Ich wünsche uns das sehr. Ich will uns den Vers noch vorlesen. Wenn der Hirte alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ich wünsche mir, dass wir so sind. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Und das wünsche ich uns, dass wir so ein gehorsames Herz haben. Als ich Predigt vorbereitet habe, ist mir Josef dazu eingefallen. Josef, dem das Leben übel mitgespielt hat. Und als plötzlich die Stimme des Feindes kam, in der Form von der Frau von Potiphar, die ihn verführen wollte, sagt, komm, schlaf doch mit mir. Was hat er gemacht? Sagt er, nein, das ist nicht die Stimme meines Hirten. Das ist nicht die Stimme Gottes. Wie könnte ich so Unrecht tun? Und ist weggerannt. Nicht dieser Stimme gefolgt. Und das wünsche ich uns, dass wir solche Menschen sind, wo wir sagen, wenn der Feind kommt, uns verführen will, in irgendeinem Bereich, dann sagen, nein, wir folgen ihm nicht, es geht in die Irre. Aber wir kennen den guten Hirten, der uns überall führen möchte. Und abschließend möchte ich mit dem Punkt 4, Jesus läuft dir sogar nach, wenn du dich verlaufen hast. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt und ich möchte uns die Stelle noch am Ende mitgeben. Jesus sagt, so wird Freude im Himmel sein. Freude im Himmel herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die denken, dass sie es nicht nötig haben. Und da habe ich so ein schönes Bild mitgebracht und schließe mit folgende Geschichte. Vielleicht können wir das Bild noch anmachen. Da gibt es noch ein Bild jetzt gleich danach. Und zwar von dem Georgie. Ihr habt ja am Anfang dieses Bauwagendorf gesehen. Und damit kann ihn schwach erkennen, aber der Mann, der da im Rollstuhl ist, der hat 25 Jahre auf der Straße gelebt, alkohol- und drogenabhängig, war mehrfach im Gefängnis, richtig kaputt. Und wir haben ihn getroffen am Anfang unseres Dienstes 2005. Und ich habe ihm immer wieder von Jesus erzählt und wie Jesus ihn retten möchte. Und das ist so ein verlorenes Schaf. Hilflos, kaputt, zerstört, kraftlos. Und dann passiert Folgendes. Im Winter, so im Januar, liegt er draußen auf der Straße, weil es so kalt ist und weil er Angst hat zu erfrieren. Geht er bei einem Schwimmbad, wo so die Lüftungsschächte sind, wo die warme Luft rauskommt und legt sich da nachts drauf. Aber er ist so schwer lungenkrank geworden, dass ihn irgendjemand gefunden hat und ins Krankenhaus gebracht hat. Und da redet der Arzt mit ihm und sagt, wenn Sie wieder auf die Straße gehen, werden Sie diesen Winter nicht überleben und werden sterben. Hochgradig alkohol- und drogenabhängig. Und da erinnert er sich an die Worte, die ich immer zu ihm gesagt habe. Und da sagt er, ich kenne keinen, nur einen kenne ich. Oder Jörg und Pia. Googeln Sie mal bitte Zukunft für dich. Und dann kriege ich einen Anruf und dann sagt er, hier bei uns im Krankenhaus liegt der, kennen Sie den? Sag ich, ja, ich kenne ihn. Wir hatten manchmal mehr Kontakt, manchmal weniger. Es ging über 10 Jahre, wo ich immer mal wieder, manchmal kam er zum Gottesdienst, dann war er wieder Monate verschwunden, manchmal habe ich ihn im Gefängnis besucht. Wir hatten nicht dauerhaft Kontakt, aber er hat sich daran erinnert. Und dann sagt er, kann ich zu euch kommen? Und dann sage ich, ja. Und soll ich was sagen? Ich hatte gar nicht so viel Hoffnung. Wenn du jemanden 10 Jahre begleitest, der total am Ende und kaputt ist und auch schon viel erlebt hast, wo die Leute wieder rückfällig und wieder rein in die Scheiße, denkst du, Mensch, bringt es überhaupt was? Und ich habe ihn im Krankenhaus abgeholt, habe ihn mitgenommen und Gott hat das Wunder getan. Und zwar das nächste Bild, das ist das letzte, damit möchte ich schließen. Da sehen wir Georgie bei uns auf dem Hof, mit seiner Bibel in der Hand. Und er ist jetzt 5 Jahre bei unserem Hof und ist Mitarbeiter geworden und leitet jetzt die anderen an, ist frei geworden von Drogen. Warum? Weil er den guten Hirten kennengelernt hat. Weil es das Herz geöffnet hat für den guten Hirten. Und das ist das, was Jesus tun möchte. Und ich wünsche uns, ja, jedem Einzelnen, derjenige, der sagt, Mensch, ich habe den guten Hirten noch gar nicht kennengelernt. Den möchte ich einladen, darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, sagt, Mensch, kenne ich den überhaupt? Und wir kennen den guten Hirten, wenn wir folgenden Satz gehört haben von ihm. Und zwar, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Hast du diesen Satz schon gehört? Meine Oma hat den Psalm 23 auswendig gekannt. Aber sie hat nie eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen. Sie hat nie Jesus als ihren guten Hirten angenommen. Und als ich 86 Jahre war und ersten Schlaganfall hatte, habe ich gesagt, Oma, willst du dein Leben in Gottes Hände legen? Sie war kirchenfromm. Wie gesagt, hat im Psalm 23 gekannt. Und dann haben wir gebetet, haben gesagt, Jesus, komm du in mein Leben. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Und als wir das gebetet haben, dann sind bei meiner Oma die Tränen gekullert. Sie hat diese Stimme gehört in ihrem Herzen, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das wünsche ich uns, ja, dass wir diese Stimme und diese Gewissheit in unserem Herzen haben. Egal, ob wir gerade auf rosaroten Wolken schweben und alles super ist oder ob du gerade durch ein Tal gehst, dass du das weißt. Du brauchst nicht zu fürchten, der gute Hirte ist an deiner Seite. Er hat dich bei deinem Namen gerufen, du bist sein. Und Pia singt zum Abschluss ein Lied und da geht es darum, ja, um den guten Hirten. Und ich möchte am Ende des Liedes mit uns beten und möchte folgendes Gebet mit uns sprechen. Und während dem Lied kannst du darüber nachdenken. Da kannst du sagen, ja, ich will wirklich dem guten Hirten Jesus sagen, ich will ihm folgen, wenn du es noch nie getan hast. Und wenn du aber hier bist und sagst, ich bin schon lange Christ, aber es gibt Bereiche in meinem Leben, da habe ich Misstrauen. Da bin ich vielleicht gerade frustriert oder enttäuscht von Gott. Da will ich das Gebet mit reinpacken und ich wünsche mir, dass du dein Herz öffnest, dass du, Jesus, ich will dir wirklich folgen. Und ich danke dir, dass du mich sicher führst, auch durch jedes dunkle Tal. Dein Steckenstab tröst mich, deine Gegenwart. Wollen wir das Lied anhören und vielleicht denkst du drüber nach. Ich bete kurz am Anfang und dann spielt Peter das Lied und wer möchte, kann dann mit mir beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine bildhafte Sprache in der Bibel, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du der gute Hirte sein willst, Herr. Und ich danke dir, so wie Schafe ihren Hirten kennen, Herr, so sollen wir dich kennen und deine Stimme hören und ihr folgen. Und ich danke dir, dass du es gut meinst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt zu jedem Einzelnen sprichst, Herr. Und Herr, dass du siehst, wo wir vielleicht enttäuscht sind, wo wir vielleicht Dinge erwartet haben, die wir nicht bekommen haben, Herr. Und ich bete, dass wir wieder ganz neu dir vertrauen, Herr. Und auch gerade, wenn wir uns allein gelassen fühlen, Herr, und durch so ein finsteres Tal gehen, Herr, bete ich, dass du unsere Herzen berührst, dass wir deine Gegenwart erleben, Herr, und dass wir bereit sind, auf deine sanfte Stimme zu hören. Und ich danke dir, dass du ein Hirte bist. Und wenn wir dich haben, mangelt uns nichts. Amen.